Meine lieben Brüder und Schwestern, setze dich auf den letzten Platz. Habe Einsicht. Habe Einsicht in das Wesen dessen, was du ringsum bemerkst und wahrnimmst. Habe Einsicht in dein Dasein, wie es sich dir darstellt. Und erkenne, dass dies, was du wahrnimmst und was du bemerkst, für sich selbst gesehen nichts ist. Man soll sich damit näher befassen. Alle Einsichtigen aller Zeiten haben die Eitelkeit, die Belanglosigkeit des irdischen Getriebes und der wahrnehmbaren Dinge eingesehen. Sie haben verschiedene Schlussfolgerungen daraus gezogen. Die einen blieben dabei stehen, dass es nichts anderes gibt als eben das, was man hört und sieht, was prinzipiell feststellbar ist. Prinzipiell feststellbar mit den fünf Sinnen ist alles, was die Naturwissenschaft ermittelt, auch wenn es nicht unmittelbar wahrgenommen werden kann, dann doch mittelbar durch Schlussfolgerungen, durch Anwendung physikalischer, chemischer Gesetzmäßigkeiten, beziehungsweise durch neue Gesetzmäßigkeiten, die durch fortschreitende Beobachtungen gefunden worden sind. Es gibt nichts anderes als all dies. Dass das nichtig und sinnlos ist, weiß jeder Denker, jeder Philosoph, jeglicher Richter. Nur werden verschiedene Folgerungen daraus gezogen. Die einen sagen, jawohl, es ist alles nichtig, es ist alles sinnlos und bodenlos, aber ich stemme mich gegen diese Bodenlosigkeit und Sinnlosigkeit, indem ich trotzdem Ja sage. Das hebt selbstverständlich die Sinnlosigkeit nicht auf. Aber es ist ein Verzweiflungsakt, der Verzweiflungsakt gewisser Existenzialphilosophen, zum Beispiel eines Sartre, der Verzweiflungsakt, erst recht und dennoch packe ich zu und tue das meine, ich tue, was der Tag hier und jetzt fordert, ich tue das meine, um Verhältnisse zu bessern, um Menschen zu helfen. Ich sehe zwar ein, dass da kein Sinn dahinter steckt, wenigstens auf die Frage hin, ob ein Sinn dahinter steckt, kann ich nichts antworten. Ich hänge in der Luft. Letztlich bin ich verzweifelt, aber meine Verzweiflung bringe ich zum Ausdruck durch ein trotziges, krampfiges, getürmtes Ja, so etwa Anton Tschechow, der berühmte russische Novellist, Arzt, der einfach sagt, auf die Frage hin, gibt es einen Sinn? Ich weiß es. Das erinnert geradezu an die teuflische Weise, den Fragenden hinzuhalten, die Dostojewski schildert, wie auf die drängende Frage an den Satan, gibt es Gott? Satan suffisant und sadistisch antwortet, bei meiner Ehre. Ich weiß es nicht. Er lässt den Betreffenden zappeln. Gibt es einen Sinn? Ich weiß es nicht. Aber wenn es schon keinen Sinn gibt, dann sage ich mein Ja-Wort. Nietzsche hat eine ganz eigene Antwort. Er sagt, ich bin ein Ja-Sager zu alledem, was sich begibt. So ein Ja-Sager, dass ich behaupte, es ist alles so in sich verknotet, dass alles genauso bis in alle Einzelheiten immer wieder kommt, in ständigen Kreisen immer wieder kommt. Die ständige Wiederkehr aller Dinge, des Größten und des Kleinsten. Und das ist mein äußerstes Ja-Sage. Aber er selber nennt dies einen optimistischen Nihilismus. Er sagt, das ist durchaus nihilistisch, denn es hat keinen Sinn, dass all dies immer und immer und immer wieder kommt. Aber ich lasse es immer wieder kommen, aus Trotz geradezu, um dennoch mein Ja zu sagen. Das sind Verzweiflungsakte. Sinnlose Akrobatenakte, die in die Sinnlosigkeit hineingesprochen werden. Alle diese Philosophen sehen glasklar, es ist alles Eitelkeit und Wahn und Sinnlosigkeit für sich betrachtet. Wenn es nichts anderes gibt als das, was ich feststelle, ist alles vollkommen sinnlos. Und keiner kann mir darum sagen, wenn es nichts anderes gibt, warum ich anständig sein sollte, warum ich mir Mühe geben sollte, etwas zu werden, was heißt denn das überhaupt, etwas werden, Prüfungen zu bestehen, Karriere zu machen, Geld zu verdienen, eine Familie zu gründen, Kinder auf die Welt zu setzen, für diese gleiche Sinnlosigkeit, was soll's? Wenn ich Gott ausklammere, bleibt das nicht. Das weiß auch der Buddhist, glasklar, indem er sagt, der Wille zum Leben ist schließlich ein Wille zur Sinnlosigkeit. Ich muss mich dem Nichts entziehen, indem ich mich dem totalen Nichts preisgebe. Denn alles, was ich wahrnehme, sind nur Spielarten des Nichts, die mich foppen und necken und mir vorgaukeln, als ob es etwas gäbe, was sich lohnt. Dabei wird mein Wille nur gequält. Und jeder Wille zu leben, dieses sinnlose Leben, ist ein einziges Leiden. Also widersage ich diesen Willen und leugne ihn und gebe mich hinein in die Willenlosigkeit. Ich will gar nichts mehr und werde dadurch zufrieden und glücklich. Dass der lächelnde Buddha, der gar keine Ambition mehr hat, gar keinen Wunsch und in ruhigem, kugelrundem Lächeln seine Nadel betrachtet, jenseits jeglichen Interesses. Es gibt keine Möglichkeit, einen Sinn zu finden. Auch wenn ich anerkenne, es gibt Gott, lasse Gott aber draußen, ohne Zusammenhang mit der Welt, auch dann ist die Sinnlosigkeit gegeben. Da hilft das Dasein Gottes nicht aus der Sinnlosigkeit heraus. Es gibt nur die eine Möglichkeit, dass ich die Nichtigkeit alles dessen, was ich wahrnehme und erlebe, anerkenne und den Platz dieser Anerkennung, den logischen Punkt dieser Anerkennung in heiliger Erwartung einnehme, bis der Betreffende kommt, der mich aus dieser Sinnlosigkeit herausholt, rücke höher hinauf. Das ist mit der bloßen Annahme, es gibt Gott, nicht getan. Da muss Gott kommen und den Zusammenhang herstellen, diese isolierte Sinnlosigkeit erlösen, indem er sie nimmt und hineinträgt, einpflanzt in den ewigen Zusammenhang. Das heißt, Gott wird Mensch. Er holt dich aus der Zufälligkeit, aus der Belanglosigkeit, aus der Zeit, aus dem Raum, aus dem Verwehen und Vergehen, aus dem, was in sich vollkommen nichtig ist, heraus und knüpft all dies an, ans Seiende, Ewige, unvergänglich, an die Fülle. Gott kommt und vereinigt sich mit der Welt. Und die Welt ist der Mensch. Gott wird Mensch, um dich heimzuholen. Rücke hinauf in deine Unendlichkeit, in deine Ewigkeit. Du sollst nie aufhören zu sein, und es soll alles, wonach du strebst, nicht in der Luft hängen bleiben, nicht isoliert bleiben. Wenn es nämlich isoliert bleibt, ist es eine Seifenblase des Nichts. Es soll in Erfüllung gehen. Du sollst in mir grenzenlose Macht, grenzenlose Wonne, Genuss, Besitz, Ruhm, Anerkennung finden. Und du sollst Mitte werden der ganzen Welt. Dazu rufe ich zu einem unsagbar herrlichen, bedeutungsvollen, belangvollen Dasein. Du sollst einen einmaligen, ewigen Namen gewinnen. Dazu bin ich da, zur höchsten Herrlichkeit berufe ich dich. Ich vereine, ich schaffe den Zusammenhang, ich knüpfe zusammen. Ich bin das große Und. Ohne dieses Und für sich gesehen ist alles nichts. Eine grausige Vorspiegelung und Täuschung. Und die allermeisten Menschen fühlen sich tummelnd behaglich wohl in diesem Sammelsurium des Nichts und der Sinnlosigkeit. Das ist die traurige und grausige Groteske. Darum gehört auch zum Christen das Lachen können. Betrachte einmal diese Welt nur für sich und du musst in ein Gelächter ausbrechen. Das ist der Sinn der christlichen Narrheit. Der Christ tut so, als isoliere er seine irdische Existenz und betrachte sie für sich selber. Und dann macht er sie zum Gespräch und entlarvt sie als ein einziges Gelächter. Das ist die heilige Narrheit, womit es die überlegenen Geister fertig bringen, sich selbst zum Besten zu halten und zu zeigen, schaut doch näher hin, es ist doch alles nur ein einziges Possenspiel. Das wirst du schon merken, wenn du, ich habe das schon mal gebracht, dich mal, nimm dir mal die Zeit, an eine Straßenecke stellst und betrachtest die Menschen, wie sie vorbei eilen, mit wichtigen Gesichtern, alle von der Unersetzbarkeit ihres Einsatzes tief überzeugt. Mit Aktenkoffern und Aktentaschen beladen, eilend, einem Ziel zugewandt, ohne sie geht's nicht. Und dann macht dir klar, dass in 50 Jahren kein Mensch mehr von ihnen redet. Alles vorbei. Und Und dann merkst du, das ist ein lächerliches Theater, eine Komödie. Das Straßenbild, das die huschenden, eilenden, rasenden Menschen und Gefährte und Autos zeigt, ist eine einzige Komödie, eine lächerliche Groteske. Und aus dieser lächerlichen Groteske holt Christus dich immer den je Einzelnen heraus und sagt ihm, ich will dich aus dieser Groteske befreien. Höre gut zu, ich bin. Ich sage zu dir, du. Du wirst ein Du und ein Ich. Und jetzt fängt dein Leben an, Bedeutung zu gewinnen. Denn ich bin Mensch geworden und habe mich erniedrigt. Und ernichtet, bin in dieses Nichts eingegangen, um es heimzuholen. Dich habe ich erwählt, dass du durch dein Ja-Wort, das du zu mir sagst und nicht zu diesem nichtigen Treiben, dieses ganze Treiben zum Instrument göttlicher Machtausübung erhielt. Damit in der Lächerlichkeit und Armseligkeit und Schwachheit die Kraft Gottes zur Vollendung kommen. Das ist die geheimnisvolle Chance des Christen. Auch er hat seine Aktenmappe, auch er hat seine Termine, auch er eilt. Aber alles ist für ihn nur etwas, was er an Christus anknüpft. Es ist eine Sammlung von Nullen, die ihren Wert dadurch gewonnen haben, dass Christus sich als Eins vor diese Nullen gesetzt hat. Und jetzt gewinnen sie wir. Die Kraft dieser Eins kommt in den Nullen zur Vollendung. Christus erscheint und verwandelt die Szene. Alles übernimmt er, indem er Mensch wird. Er offenbart dein eigenes Sein als etwas Weltumfassendes. Er zeigt dir, dass alle Gestirne und Sonnen und Planeten, alle Meere und Felsen und Steine, alle Wälder und Rosen und Blumen und Gräser, alle Landschaften und alle Tiere und die Heerscharen der Engel in dir zusammengefasst sind und das alles ringsum, der ganze gewaltige Kosmos mit seinen Ausmaßen dein Leib ist, der in Christus und in Gott zur Verklärung kommen soll, zu seiner Erfüllung, zu seinem Sinn, zu seinem ewigen Ja. Das ist der kosmische Christus. Jetzt fangen auf einmal alle Dinge an zu leuchten und dir zuzuwinken und dir zuzunicken. Alle Sterne und Sonnen, alles, was du ringsum siehst, ist dein Leib. Und wenn schon der unendliche Gott dir gehört, dann gehört dir erst recht seine Welt. Du bist Herr, du bist Mitte, alle Welt ist dein. Alle Himmel freuen sich. Du bist herausgerufen, aus der Isolierung gerettet, in den Zusammenhang gebracht. Gott ist dein. Er ist dein Du und dein neues Ich. Und alles ist gut. Rücke hinauf, Freund. Aber ehe du hinaufrückst, musst du einsehen, dass von dir aus gesehen dein Platz der allerletzte ist. Der Platz des Nichts. Der Platz der Sinnlosigkeit. Aus dir heraus ist keine Hoffnung und keine Antwort. Aus dem heraus, was du wahrnimmst, tönt kein befreiender, erlösender Ruf. Aus alledem, was du bemerkst, kommt keine Zusage. Er allein ist die Zusage, die Antwort, der erlösende Ruf, der Zusammenhang, die Heimholung. Rücke hinauf. Jetzt ist alles gut. Und es ist gut, wenn du dir das ganz klar machst. Und du wirst über viele Nichtigkeiten, über die du dich so aufzuregen pflegst, anfangen zu lachen. Dieses Lachen schenkt dir nur Christus, du der Urheber des befreienden, erlösenden Lachens. Du, der Gottesmensch, bist der legitime, der einzig legitime Inhaber des großen Lachens, das in die Ewigkeit hinein befreiend erschallt.